Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Es sind spannende Zeiten, wo sich unter anderem die Frage stellt, ob die letzte Grossbank von der Schweiz, die UBS, ihren Sitz hier in der Schweiz behaltet oder vielleicht bald irgendwo in New York residiert. Diese Frage wollen wir besprechen mit dem Anlagechef von der Basler Kantonalbank, Sandro Merino. Er ist uns zugeschaltet. Ich bin hier im Tonstudio an der Birsigstrasse. Mein Name ist Christian Keller von Prime News und eben der Sandro Merino. Er ist zugeschaltet und ich sage mal ganz herzlich willkommen. Und Herr Merino, was sagen Sie zu diesen neuesten Gerüchten? Bleibt uns die UBS erhalten oder geht sie weg?
Guten Tag, Herr Keller, grüezi. Ja, das sind im Moment eher ein bisschen Spekulationen. Die Debatte oder die Reaktion von der UBS auf höhere Kapitalanforderungen, die steht ja schon lange im Raum. Ob dann tatsächlich Daten folgen und ein möglicher Hauptsitz und Steuersitz von der UBS verschoben wird, ich glaube, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Es hat ein Papier gegeben zum Thema Bewertung von der UBS-Aktie. Je nachdem, wie viele Eigenmittel das unterlegt werden. Und da hat es ein Paper gegeben vom Professor Zimmermann von der Uni Basel mit einem Co-Autor. Der Herr Boni heisst er sogar.
Boni. Das ist ja passend.
Genau, jetzt muss ich schauen. Genau, der Herr Boni. Nein, Böni, Entschuldigung.
Okay, Böni, fast. Böni.
Also fast. Nein, es ist schon so, dass man ja das Thema, wie eine Eigenmittelunterlegung einen Unternehmenswert beeinflusst, ökonomisch korrekt muss beurteilen, oder? Und das Stichwort ist das Modigliani-Miller-Theorem, oder? Der Befund, dass grundsätzlich Kapitalstruktur, das heisst, mehr oder weniger Hebeleffekt, den Unternehmenswert nicht verändert. Also ein Finanzchef kann nicht einfach durch die Veränderung von der Bilanzstruktur aus dem Nichts Unternehmenswert herbeizaubern. Das ist ja auch irgendwie, ist ja logisch, oder? Sonst könnte ja der Finanzchef einfach durch Veränderung von der Kapitalstruktur den Unternehmenswert um 30% erhöhen. Wie soll das gehen? Also der Unternehmenswert hängt ja immer noch von real erzeugten Gewinn ab. Und somit, wenn ein Unternehmen mehr Eigenkapital hat, dann reduzieren sich auch Kosten für Kredit. Und weil die UBS ja aus 95% Schulden besteht, also aus 95% Fremdkapital, ist natürlich die Frage, wie hoch Fremdkapitalkosten sind, eine zentrale Frage. Und je mehr Eigenkapital das man hat, desto mehr sinken die Finanzierungskosten und umgekehrt. Dafür steigen die erforderlichen sinken die Kapitalkosten. Also man muss das richtig anschauen. Das ist nicht so einfach,
okay, konzeptionell. Klar. Oder? Wenn wir schauen, dass wir nicht zu kompliziert werden.
Genau. Es ist kompliziert.
Ist klar, darum ist klar.
Sind eben so absurde aber, Behauptungen im Raum, aber, über was das kostet oder nicht kostet. Und das kann man eben nur wirklich in dem Sinn verstehen, wenn man es richtig anschaut.
Aber die Frage für die Anleger, Anlegerin ist ja, ist es so entscheidend, ob die UBS hier in der Schweiz ist oder nicht? Was hat das für mich mit meinem Portfolio für einen Einfluss?
Ja, das würde ich jetzt auf die Schnelle nicht beurteilen. Also ich denke, das ist schon entscheidend für den Finanzplatz irgendwo, vor allem längerfristig. Also auf die leichte Schulter würde ich das nicht nehmen. Also jetzt so emotional irgendwie aufgrund von Sympathie oder Antipathie sich positionieren, wäre jetzt sicher ganz falsch. Oder? Das muss man sehr genau anschauen. Es steht jetzt auch noch in den Sternen, was jetzt genau die Strategie von der UBS wird sein, aber es ist klar, die regulatorische Eigenmittelunterlegung ist in verschiedenen Steuerregimen anders, in Amerika, in London, in der Schweiz. Das hat gewisse Auswirkungen auf Kapitalstruktur und den Geschäftsmix, aber ich finde halt auch die Debatte, vor allem auch von diesen aktivistischen Investoren, die 1% von der UBS besitzen, die jetzt randalieren, dass jetzt das so schlimm ist, ist eigentlich intellektuell einfach nicht richtig. Oder die Debatte ist ideologisch und nicht sachlich korrekt geführt über was Vor- und Nachteile sind von mehr oder weniger Eigenkapital. Oder? Man darf ja nicht vergessen, der Investor in eine Aktie kann ja das Risiko von der Anlage durch Hinzunahme von Fremdkapital ja selber steuern.
Genau,
ja. Ich kann aus einer sehr konservativen Aktie eine sehr riskante Anlage machen, indem ich das mit 50% Fremdkapital mache. Und entsprechend sieht man ja dem allein, dass es nicht allein vom Unternehmen abhängt, wie das Risikorenditeprofil aussieht und nicht allein vom Entscheid abhängt, wie viel Eigenkapital man hat, oder? Also, es ist nicht so ganz intellektuell einfach zu verstehen, um was es dem Kern wirklich geht, oder?
Wie hat denn die UBS-Aktie heute reagiert?
Positiv, sind über 1% gestiegen, wir sind fast bei 33 Franken. Das ist ein neuer Jahres- oder, glaube ich, sogar Allzeit, nein, Allzeit nicht, musste man vor der Finanzkrise, ist natürlich höher gewesen, aber sagen wir mal, seit 2009 ist es ein neuer Allzeitstand. Also in dem Sinn, entstehen schon Fantasien, aber es sind dann eben eigentlich Fehlleistungen, intellektuelle, oder? Wenn man aufgrund von Hebeleffekt, eine Aktie höher preist, dann ist das eigentlich ein Suspekt von der Bewertung her. Da muss man genau anschauen.
Gut, also, das Dossier wird uns noch länger begleiten, da bin ich ziemlich sicher. Wechseln wir nach Amerika. Dort steht sehr wahrscheinlich die erste Leitzinssenkung bevor. Das ist entscheidend jetzt auch für die Marktbeobachter, wie sich Aktienkurse entwickeln könnten. Korrigieren Sie mich, Herr Merino, das ist eigentlich schon eingepreist, also in dem März, dass es eine Leitzinssenkung wird geben. Was ist die Ausgangslage und eben wie entscheidend ist es für die Anleger?
Ja, ich würde sagen, die Märkte sind auf einem Jahreshöchststand. Das nennt man dann eingepreist, wenn die Börse positiv reagiert hat auf die Erwartungen. Aber ja, man geht davon aus, dass jetzt das keine grosse Überraschung ist, wenn am Mittwoch der Leitzins um 1/4% fällt. Das erste Mal seit Ende letztes Jahr. Ist nicht so lange her. Wir haben jetzt auch die ganze Zeit über das geredet, oder? Seit Wochen erwartet mir jetzt den Entscheid und der ist relativ sicher. Also es wäre eine riesen Überraschung, wenn die Zinssenkung am Mittwochabend nicht stattfinden würde. Also von dem her wird der Markt bei einer Senkung nicht gross reagieren, ist die Erwartung heute.
Wenn ich den Newsletter lese von dieser Woche, wo einmal eben in der Woche auf bkb.ch aufgeschaltet wird, der sogenannte CIO-Kommentar, dann lese ich nach der Einschätzung, die Sie immer machen zu dem Markt, sehr viel Zurückhaltung. Also, Sie sind jetzt übergewichtet mit 2% in Gold. Das schreiben Sie. Und beim Rest sind Sie extrem abwartend. Was ist der Grund?
Also, unsere Goldposition, die haben wir ja, wenn ich immer wieder betone, seit Jahren, also seit nach der Pandemie, seit 3-4 Jahren haben wir diese Position. Und das hat einfach mit der US-Staatsverschuldung zu tun, die rasant ansteigt. Wir haben jetzt auch schon Zahlen für den vorletzten Monat vom Fiskaljahr. Und der Trump hat seit Oktober letztes Jahr die Staatsverschuldung in den USA nochmal um fast 2000 Milliarden erhöht. Jetzt kommt noch der September dazu. Dann knacken wir vielleicht die 2000 Milliarden Defizit fürs Fiskaljahr 2025. Und das ist der Grund für unsere Goldposition, oder? Und das Verhalten von der Ausgaben- und Einnahmedisziplin in den USA wird sich nicht ändern. Und deswegen bleibt unsere Goldwette attraktiv. Und alles, was dazukommt mit der Handelshemmnis und den Angriff auf die Unabhängigkeit von der US-Notenbank etc. etc., macht es nicht besser. Bei den Aktien sind wir zurückhaltend, weil eben Bewertungen sind inzwischen hoch. Wir haben Befürchtungen über eine Abschwächung von der US-Wirtschaft. Die Zinssenkungen sind bereits wieder eingepreist. Das hat einen positiven Trend gegeben seit dem Sommer aufgrund von deren Erwartung von der Zinssenkungen. Aber es ist so nach dem Motto Bad News is Good News im Moment. Aber es könnte eben auch kippen, dass denn Bad News sind. Und deswegen wagen wir es nicht im Moment, uns im Voraus irgendwie zu positionieren. Wir sind höchstens bereit, bei deutlichen Korrekturen wieder dazu zu kaufen. Aber das muss man dann immer sehr genau situativ dann entscheiden und kann man nicht im Voraus entscheiden. Wir bleiben ein bisschen taktisch, opportunistisch positioniert und haben keine klare Präferenzen, jetzt viel oder wenig Aktien zu haben. Das heisst, wir haben einfach unsere strategische Quote. Wir sind mit dem dieses Jahr auch gut gefahren. Wir haben ja im April mal eingegriffen, an dem Liberation Day, wo wir gefunden haben, das geht jetzt alles ein bisschen zu weit mit diesen Ankündigungen. Das hat sich auch ein bisschen relativiert mit diesen vielen unübersichtlichen Deals. Für die Schweiz sieht es immer noch nicht so gut aus mit diesen 39%, aber auch das könnte sich noch irgendwie einrenken, das werden wir dann noch sehen. Aber es gibt für uns kein sehr klares Signal, jetzt euphorisch oder auch umgekehrt mega pessimistisch zu sein. Und das heisst einfach, wir sind taktisch neutral im Moment bei Aktien. Goldwett, die ist ein bisschen struktureller und die USA hat immer noch 3% Inflation. Das heisst, der Goldpreis wird sich nicht der Goldpreis, der US-Dollar-Kurs bei 3% Inflationsdifferenzial erwartet man dass der Dollar in rund 25 Jahren bei 40 Rappen ist, oder?
Wahnsinn, 40 Rappen?
Ja, das wäre die Extrapolation, oder? 72er Regeln, 72 durch 3 gibt irgendetwas in Grössenordnung von 20, also in 20 bis 25 Jahren, ist die Erwartung im Moment, wenn das Inflationsdifferenzial so bleibt, dass die Kaufkraft vom Dollar sinkt und dass dann der Dollar nominal bei 40 Rappen pro Franken ist, 40 Rappen pro Dollar. Also das ist so der Trend, oder, im Moment, und das ist schlecht für die Stärke vom Dollar, weil die Inflation mit 3% immer noch recht stark ist, oder?
Okay, Sie sehen auch nicht einzelne Sektoren, die jetzt unabhängig von dem Gesamtbild auffallen und vielleicht ein Investment wert sind?
Ja, wir sehen, der Pharmasektor ist zumindest recht günstig bewertet. Hat natürlich aufgrund von dieser Handelshemmnis ein bisschen gelitten in den Bewertungen. Das wäre so ein Bereich, wo man strategisch längerfristig vielleicht ein Wett wagen könnte. Und das andere, was noch interessant ist, ist in der Schweiz, sind mittelgrosse und kleine, klein kapitalisierte Werte. Die sind auch relativ günstig bewertet. Also es gibt durchaus ein bisschen Ideen dort und da. Aber auch Schweizer Immobilien sind, glaube ich, bleiben attraktiv, ganz unabhängig jetzt vom Ergebnis von der Eigenmietwertentscheidung in 2 Wochen. Wir glauben einfach, dass der Markt immer noch so ist, dass es ein knappes Angebot und eine starke Nachfrage gibt für Schweizer Immobilien. Das bleibt so. Das ist auch so eine Ecke, wo wir leicht übergewichtet sind. Das haben wir einfach laufen lassen. Haben keine Gewinn mitgenommen. Aber im Moment bleiben wir einfach relativ nah an einer strategischen, schönen Mischung von der Anlageklasse ohne besonderes Relief. Die einzige Ausnahme ist Gold im Moment, und das finanzieren wir mit der Untergewichtung von Schweizer Franken Obligationen, wo sehr renditeschwach sind, und das Zinsniveau ist im Moment ja bei Null wahrscheinlich relativ stabil über längere Zeit. Das ist so ein bisschen ein Bild, oder, im Moment eher ruhig, leicht positiv, aber ich glaube, das Turbulenzpotenzial ist nach wie vor groß.
Natürlich, also ich meine, das ist ja eine Frage, wie beurteilen Sie die Scharmützel hier an der polnischen Grenze mit russischen Drohnen? Jetzt hat es auch noch eine Drohnenverletzung gegeben in Rumänien. Also das ist alles so ein bisschen eine Gemengelage, die extrem explosiv wirkt.
Ja, also an den Finanzmärkten hat das keine Auswirkungen. Von dem her, als Anlageverantwortlicher kann ich mit dem jetzt wenig in dem Sinn an Entscheidungsgrundlagen finden. Aber klar, es zeigt, dass die Situation natürlich nach wie vor völlig ungelöst ist. Also ich glaube auch, dass die Glaubwürdigkeit von der NATO und von den USA in ihrer Fähigkeit, in ihrer Entschlossenheit, den Krieg irgendwie zu beenden oder Russland zu zwingen, dass sie den Krieg beenden müssen, kriegt man langsam Zweifel. Man sieht aber auch, dass die russische Wirtschaft nicht in guter Verfassung ist. Also die Russen können auch nicht nochmal 5 Jahre in dem. Das heisst, sie können schon, aber zu einem extrem hohen ökonomischen Preis. Mhm. Und das ist halt die Frage, wer da am Schluss die höhere Leidensfähigkeit hat. Aber es ist im Moment eine Situation, wo man kein klares Verbesserungsszenario ohne weiteres kann erkennen.
Gut, dann schauen wir zum Schluss noch auf Frankreich. Unrühmlich ein Vergleich, den man jetzt ziehen kann. Frankreich hat aufgeschlossen zur italienischen Staatsanleihen. Die sind abgestuft worden in der Kreditwürdigkeit. Was kann man zu dem sagen?
Ja, man kann es auf 2 Arten sehen. Man kann sagen, dass sich Frankreich hat sich verschlechtert. Okay. Was,
ja.
Oder man kann sagen, Italien hat sich verbessert. Oder? Das sind ein bisschen beide Seiten. Also zum einen, Italien hat inzwischen die tiefere Arbeitslosigkeit als Deutschland. Die ganze EU hat eine rekordtiefe Arbeitslosigkeit. Also seit der Euro 1999 eingeführt worden ist, ist die Arbeitslosigkeit in der EU und in der Eurozone noch nie so tief gewesen wie jetzt, oder? Unter 6%. Und Italien ist in der Arbeitslosenstatistik, so wie sie die EU harmonisiert, publiziert, inzwischen unter Deutschland. Und man muss auch sehen, Italien hat jetzt mindestens 5 Jahre lang, glaube ich sogar ein bisschen länger, eine Haushaltsdisziplin gehabt, das heißt kein Defizit. Die Steuereinnahmen sind nicht überschossen worden bei den Ausgaben. Hingegen Frankreich hat massive Defizite gemacht, oder? Und in dem Sinn muss Frankreich irgendwie einen Weg finden, die Fiskaldisziplin zurückzugewinnen. Der Bayrou hat das ja mit einem so ein Sparprogramm etc., Austeritätsprogramm vorgeschlagen. Er ist gescheitert damit, aber das Problem geht ja wegen dem nicht weg. Und jetzt ist die Frage, wie Frankreich bis zur Neuwahl vom Präsidenten, das geht ja noch zwei Jahre, sich diesen Haushaltsfragen stellt. Es ist einfach sehr schwierig, einen Haushalt zu verabschieden ohne klare politische Mehrheiten. Dann herrscht dann das Gesetz von der Trägheit und es geht einfach so weiter wie vorher. Und das ist eben für Frankreich nicht gut. Und jetzt haben sie ein AA-Rating verloren von Fitch. Also von eine grosse Agentur hat die zweitbeste Bonitätsnote auf die drittbeste reduziert. Und Italien stabilisiert sich. Und Spanien hat eh schon lange eine tiefere Zinsen als Frankreich und Italien. Also sagen wir mal so, ein Tugendsverhältnis, was Fiskaldisziplin betrifft, verschiebt sich ein bisschen.
Sehr interessant, ja. Ja, zum Beobachten. Ja,
genau.
Gut, eine Frage habe ich noch. Was ist der nächste Termin, auf den Sie schauen? Wir zeichnen heute am Montag auf und strahlen dann am Dienstag aus. Das heisst, wir haben jetzt eine Woche bis zur nächsten Sendung. Wir haben heute den 15. September. Was ist der nächste Termin, den Sie als Anlagechef im Auge haben?
Ja, also sicher sind wir gespannt auf den 17., obwohl das Ergebnis klar sollte sein, gibt es gleich noch ein bisschen, glaube ich, zwischen den Zielen Leserei bei der US-Notenbank gibt es immer, ob es dann quasi, wie viele Schritte es denn noch gibt. Im Moment sind 5 oder 6 eingepreist über die nächsten 12 Monate. Dann haben wir dann nächste Woche die SNB, die dürfte keine Veränderung vom Zinsniveau machen, das ist ein wichtiger Termin. Und dann letztlich halt Datenpunkt für Datenpunkt interessiert die Verfassung von der US-Wirtschaft und der Ausblick für den privaten Konsum, für die Inflation, weil es ist einfach schwer vorstellbar, dass die ganzen Veränderungen bei den Zöllen spurlos in der Konjunktur und im privaten Konsum vorbei führen. Oder? Also ich glaube, ein Anziehen von der Inflation ist das, was erwartet wird. Man sieht es aber noch nicht und das ist die Frage, was bis Ende Jahr dort sichtbar wird.
Gut, Herr Merino, damit sind wir am Ende dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank, Herr Keller, merci.
Das war es von Prime Invest, von dieser Sendung, wo wir immer mit Sandro Merino oder auch anderen Anlageexperten von der Basler Kantonalbank aktuellen Ausblick machen auf die Märkte mit Einschätzungen, mit Beurteilungen, wo man könnte investieren oder eben wie es gerade aussieht, auf welche Sachen man besonders schauen soll. Ihr könnt die Sendung schauen auf YouTube, ihr könnt sie auch abonnieren als Podcast. Das ist kostenlos möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Ich danke euch fürs Interesse und wünsche eine gute Woche auf Wiederhören oder auf Wiederschauen.
Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel für Basel.